Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. Themen der heutigen Episode sind der Umgang mit der Ungewissheit, eventuell nicht auf der deutschen Meisterschaft dieses Jahr starten zu können, was wir bei der Trainingsplanung von AthletInnen, die schlechtere Hebel fürs Kreuzheben haben, beachten, was für uns persönlich bisher die größte Herausforderung als Coach ist und über viele, viele weitere Themen wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Ich bin außer Atem.
Sehr gut.
Ich kann nicht. Ich tue nur so. Wie geht's dir?
Ja, du. Mir geht's gut. Ich bin mit meinen Prüfungen fertig. Das war jetzt ja noch letzte Folge vor der Prüfung, die wir aufgenommen haben. Tatsächlich gestern einen Call mit einem Athleten von mir gehabt. Der hat mich explizit nochmal gefragt, wie sind die Prüfungen denn gelaufen? Denn ich wirkte nicht so zuversichtlich in dem Podcast. Okay. aber ist soweit ziemlich gut gelaufen. Also hat funktioniert. Ich bin froh, dass das fertig ist. Es ist gerade so ein bisschen eine komische Phase eine komische Zeit aus. Ich habe letzte Woche ein paar Tage frei gemacht, damit ich mich möglichst gut für die Prüfung vorbereiten kann. Jetzt arbeite ich diese Woche und dann geht's in den Urlaub. Das ist irgendwie weird. Das ist ein ganz komischer Übergang. Aber gut, so ist es. Und Urlaub wird auch gut nötig.
Wo geht's hin?
Sonst eigentlich? Schweden.
Ah ja, stimmt.
Nochmal Schweden, nochmal Natur, nochmal viel spazieren gehen. Da freuen wir uns drauf.
Voll nice.
Also schön spazieren und lesen vorm Kamin und mehr gibt's auch nicht. Das
fahrt ihr da dann eigentlich mit dem Auto über die Fähre oder wie macht ihr das?
Ah ja. Okay. Genau. Also wir haben als wir das erste Mal gemacht haben, letztes Jahr, wollten wir eigentlich mit einer Fähre, die sehr schnell da ist und an dem auch schnell fährt, ne, irgendwie 70, 80 km/h, wären wir in 2-3 Stunden da. Dann ist die ausgefallen, weil warum auch immer, man geht zum Ende. Genau, die meinten irgendwie so irgendwas, Ersatzteile und keine Ahnung. Ne, keine. Und dann sind wir halt mit der Fähre gefahren, die brauchen wir 7 Stunden, glaube ich. Die fährt halt sehr langsam. Aber wir haben uns ja so ein bisschen Sorgen gemacht, ob unsere Hündin das so cool findet oder nicht. Gar kein Stress. Also aufgrund dessen, dass es mit der langsamen Geschwindigkeit, das große Schiff, dass es da nicht so viel, und das Wetter hat natürlich auch mitgespielt, dass es nicht so viel gewackelt hat. War ihr das egal, die konnte echt gut entspannen. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst. Ich und Meer, Wasser, Schiff nicht so. Passt, ist nicht nicht so meins. Aber das ging doch sehr, sehr entspannt. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal auch so ist. Und da vielleicht mal so ganz kurze, ganz, ganz weit weg von Powerlifting, aber sind wir ja sowieso gerade. Ich habe ja schon so ein bisschen, kann schon sagen, ein bisschen Angst, wenn ich mir vorstelle, ich muss über lange Zeit auf dem Meer irgendwo hinfahren in einem Schiff. Und dann ist das so bei unserer Nachbarin, die forscht so zu Greifvögeln. Und die ist jetzt ganz spontan zu einer, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, ist ja auch egal. Also niemand, keine Ahnung.
Kennt eh keiner, der zuhört, ganz ehrlich.
So, ne? Die ist halt eingeladen zu einer Exkursion in die Antarktis. Und fährt jetzt die Tage los und muss halt nur nach Südargentinien und von da aus 3 Tage mit dem Schiff runter. Ey. Als ich das erzählt habe, habe ich schon gedacht, heilige Scheiße, und dann auch auf dem Schiff pennen und so, ne, habe ich so gedacht, ey, das ist gar nicht meins.
Ach, aber gut. Voll schön, dass du eine Ornithologin als Nachbarin hast.
Ja, wichtig.
Ornithologie.
Also, sie ist tatsächlich, hat normal, also Tierärztin, so, ne, hat sie das, also das in die Richtung studiert. Ist natürlich auch sehr wertvoll für unsere Hündin, so dass wir da jederzeit mal kurz fragen können, so. Das ist schon sehr praktisch.
Ja,
voll. Und erzählt natürlich arschspannende Sachen, so, ne, das ist schon sehr interessant.
Dass die Person, die sich mit Vögeln beschäftigt, in Greifswald wohnt.
Ja, ja, ne, absolut, das ist... Greifsvögel in Greifswald, sehr gut. Das einmal dazu, Urlaub steht an, Training lief halt und entsprechend der Umstände der letzten Wochen, ne, war nicht die Priorität Nummer eins. Es ist durchgelaufen. Ich war auch zu 2 Zeitpunkten so ein bisschen krank, angeschlagen zum Start des Blocks und jetzt nach der LM Berlin-Brandenburg vor Pata, also vom letzten Samstag, weiß ich nicht, ging es mir irgendwie 2 Tage nicht so super.
Hat ganz viele Covid, ne?
Genau, gibt es auch Sinn, ne? warum es mir nicht ganz so gut ging. Und das ist halt, ne, deswegen war der Trainingsblock jetzt nicht der, dass ich so drauf schauen würde, dass ich mir viele PRs abgeholt habe, aber wieder ein schöner Block gewesen, um mich daran zu erinnern, dass es nicht immer darauf ankommt hier oder wenn man das natürlich über längere Zeitraum betrachtet, schon. Aber wenn ein Block mal so läuft, wie er jetzt gelaufen ist, und er ist nicht schlecht gelaufen, muss man sagen, sondern einfach so, dass alles sich okay durchbewegt hat, heißt das nicht, Kevin, dass du schwächer wirst hier, sondern das ist in Ordnung, dass das mal so durchläuft. Ja. Und wenn die Umstände dann passen nach dem Urlaub, dann freue ich mich sehr auf eine Wettkampfvorbereitung, die hoffentlich in einem Wettkampf Banning Bars mündet. Ne? Grüße an Kevin, kein Stress. aber ich möchte gerne einen Startplatz haben. Genau. wie sieht's bei dir aus? Bei dir war jetzt ja auch OP. Nimm uns da gerne mal mit. Wie waren die Tage danach, Wochen danach?
Also die OP an sich war tatsächlich recht chillig. So, ich meine, habe ich ja damals nach der Nasen-OP auch gesagt, ich glaube, ich bin dadurch die Migräne einfach doll abgehärtet, was Schmerzen angeht. Ich hatte war zwei Nächte noch im Klinikum danach, und das war auch soweit eigentlich ganz aushaltbar. Das Auge hat halt gesifft ohne Ende. Ne? Mittlerweile, also man sieht gar nichts davon, außer dass ich halt diesen Stent da zwischen dem oberen und dem unteren Augenlid habe in der Ecke. Den sieht man schon. Es gab, das für die, die jetzt vielleicht keine ekligen Stories mögen, können vielleicht mal ein bisschen vorspulen. Mir wurde im Klinikum gesagt, ja, wenn es halt doll irgendwie dreckig ist morgens oder so, dann kann ich das vorsichtig mit einem Q-Tip sauber machen. Ich soll halt nicht an der Tränendrüse an sich rumfummeln, aber ich kann da so in der Ecke das Zeug rausholen. Das habe ich dann auch gemacht, und dann habe ich da geguckt und dachte so, hey, da ist irgendwie, dass ich jetzt eine Fluse so an diesem Stand irgendwie festgesetzt vom Q-Tip. Dann okay, Pinzette, desinfiziert, ne, so vom Badezimmerspiegel, dann ganz, ganz vorsichtig versucht, diese Fluse fassen zu kriegen. Und dann ziehe ich dran und dann plötzlich kommt der Stent so ein Stück mit raus. stellte sich raus, ich hatte dann einen Tag später, also das war das erste Mal seit Jahren, dass mir wirklich die Beine wirklich fast weggeklappt sind. Ne? Also es hat einmal so Knack gemacht und dann ist es wieder zurückgeflutscht. Ich war dann am nächsten Tag bei meiner Augenärztin und die meinte, ja, das sei halt so ein Stück durchsichtiger Faden, der da irgendwie noch von der OP übrig gewesen wäre, warum auch immer, hat sie mir dann weggemacht. Das war noch ein bisschen aufregend. Aber ich fühle mich insgesamt ganz gut. Das Auge tränt im Schnitt etwas weniger als vor der OP, was schön ist. Es hatte sich danach noch einmal entzündet, aber ist soweit jetzt wieder ruhig. Training bin ich noch so ein bisschen dabei, rauszufinden, was geht und was nicht. Also so Presseatmung, wie ich sie vorher gemacht habe, ist auf jeden Fall erstmal raus, das ist klar. Die Aussagen von den Ärzten waren halt auch so ein bisschen durcheinander. Weil der eine hat gesagt, ja, er würde sich mit der OP jetzt nicht so gut auskennen, aber er würde dann einfach mal sagen, ja, dann halt gar keine Pressatmung, solange das Ding drin ist. Der Chefarzt hat dann gesagt, so ja, mindestens 2 Wochen Sportpause sollten schon sein. Und dann können sie mal gucken, was halt auch eine sehr gute Aussage ist.
Also präzise, das heißt, genau.
Ja, ich bin gerade so ein bisschen dabei, das zu kalibrieren, wie viel ich machen kann, wie viel nicht. Und das ist halt so, meine Motivation fürs Training ist gerade brutal niedrig, weil ich mir so denke, alles, was ich mache, da handelt es sich in den meisten Fällen eigentlich nur um Erhalt, was ich aktuell an Reizen setzen kann, so auch vom Gefühl her. Ich habe jetzt ein bisschen gebeugt, ein bisschen gehoben. Bench ist tatsächlich am schwierigsten mit dem Druck auf dem Kopf. Ja, aber so, ich bin jetzt schon froh, dass ich es gemacht habe, weil, wie gesagt, das Auge jetzt schon weniger tränt. Bin gespannt, wie es dann so in einem halben Jahr, also bis August bleibt es wahrscheinlich drin, vielleicht früher, aber unwahrscheinlich. Dann war ich auf Mallorca im Trainingslager mit den Nachwuchsmannschaften vom Bund Deutscher Radfahrer. Das war mega cool. Ich habe unheimlich viel gearbeitet. Also ich bin so, weißt du, ich habe so im Vorfeld, ich hatte mich noch mit ein paar Kollegen und Kolleginnen unterhalten, wie die das so bei Lehrgängen machen, und hatte halt so quasi so ein Konzept, in Anführungszeichen, eine grobe Übersicht gemacht von den Dingen, die ich machen kann, und gesagt, ja, so 2, maximal 3 Workshops pro Tag und 3 bis maximal 4 Einzelgespräche pro Tag. Es wurde dann direkt am ersten Tag komplett gesprengt, aber auch, also nicht so, dass ich das irgendwie dann scheiße fand oder so, sondern das war schon so eine bewusste Entscheidung von, jetzt bin ich ja hier, jetzt kann ich auch machen. Ja? Und je mehr Leute kommen, desto besser ist es ja für mich auch irgendwo, weil ich ja auch Spaß an der Sache habe. Ich habe 2 14-Stunden-Tage gemacht und der war 12 Stunden von Anfang bis Ende, aber da war ein drei- oder vierstündiger Pausenblock dazwischen. Es war mega cool. Ich habe fast nichts von der Insel gesehen. Ich habe eigentlich fast nur das Innere vom Hotel erleben können. Der Andrang für Einzelberatung war tatsächlich recht hoch, also unerwartet hoch. Schön. Wenn dann also so in Prozent, muss ich jetzt mal rechnen, vielleicht so knapp, ja, knapp 15-18% irgendwo da, wenn ich jetzt mal Kopf rechne, von den AthletInnen, die da waren, sind für Einzelgespräche zu mir gekommen, was schon auch eine enorm hohe Rate ist. Und ich konnte beim Krafttraining einmal dabei sein mit dem Sprintteam, das war cool. Deren Krafttraining ist komplett anders als das, was wir machen. Das muss man schon sagen. Und ich bin auf einer freien Rolle gefahren. Ich saß vor zig Jahren mal auf dem Rennrad von meinem Bruder. Da bin ich mal 10 Minuten gefahren. Aber es war so das zweite Mal in meinem Leben, dass ich auf dem Rennrad saß. Und dann direkt auf einer freien Rolle, so mit Hilfestellung, dann haben sie mich erst festgehalten, musste ich mich an der Wand festhalten und dann so 10 Sekunden oder so bin ich frei gefahren. Na, das ist nicht viel, aber das war schön. Ich habe am Ende dann von der einen Gruppe noch was geschenkt bekommen, da habe ich ein bisschen geweint, das war auch schön. Und insgesamt einfach so auch cool zu merken, dass ich auch in so einem Szenario mittlerweile komplett belastbar bin. Also es war immer früher so dieser Gedanke von, was, wenn ich jetzt krank werde oder eine Migräne bekomme oder sonst irgendwas. Und diesmal war es halt einfach so, ey, ich habe 3 Nächte hintereinander so 5,5 Stunden gepennt, aber bin trotzdem, kann trotzdem auf 100% arbeiten. Das hat sich dann ein paar Tage später gerecht, ne? So, das kam dann wieder. Aber das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung und ich hoffe, dass ich das in Zukunft auch immer ein paar Mal häufiger noch machen darf. Wo ich eigentlich recht zuversichtlich bin, weil das Feedback war auch sehr positiv.
Was sind denn da, soweit du natürlich drüber reden darfst, möchtest, ne? Also jetzt über Einzelgespräche natürlich jetzt nicht, aber so die Workshops, die du gegeben hast, was sind denn so Themenbereiche, die du mit denen erarbeitet hast?
Kann ich eben aufmachen, oder? Also was halt immer, also was ich sowieso gemacht habe mit allen Mannschaften, ist einmal so ein bisschen Einführung, was ist Sportpsychologie, wer bin ich, was ist Sportpsychologie in dem Verband. Dann haben wir gemacht, Umgang mit Druck war ein Thema, was gut besucht war. Dann haben wir gemacht was zu Visualisierung. Wir haben was gemacht zum Thema Selbstvertrauen. Wir haben einen Workshop gemacht zum Thema so Teamwerte, also was für Werte haben wir als Team für die Saison. Aufmerksamkeitstraining, Aktivierungsregulation, schöner Scheitern, Umgang mit Stürzen, das waren so die Workshop-Themen und in den Einzelgesprächen, das kann ich ja grob sagen. Ne, viel so Umgang mit Druck, viel Selbstvertrauen, viel auch Umgang mit, ich sage mal, Umgang mit sehr individuellen Charakteristiken im Mannschaftskontext und aber auch tatsächlich einiges an Leuten, die einfach kaum gesagt haben, so ja, hier, so das, ich bin Leistungsträgerin und habe halt Bock, noch besser zu werden, was können wir machen? Und das ist dann auch sehr, sehr nice tatsächlich. Das mal so als grober Überblick. Und so was ich mit den, ne, ich meine, so drumherum, ich hab mir meine Trainingseinheit mit angeguckt, ich habe mal mir eine Ansprache vorm Training angeschaut und da Feedback zugegeben. Ich habe generell zu so Auswertungen von Einheiten Feedback gegeben. Ich war bei einer Session dabei, wo es um eine, ich sage mal, ein schwieriges Thema im Kontext von Saisonplanung ging. Da war ich quasi begleitend in einer begleitenden Rolle mit dabei und dann halt viel, ganz, ganz viel so diese kleinen informellen Gespräche, dann quatschst du mal mit dem Trainer beim Abendessen, also gehst du mal mit jemandem zum Mittagessen und führst während des Mittagessens ein Einzelgespräch oder morgens einen Spaziergang am Strand und so. Ne? Also es ist schon, ich habe dann auch bewusst gesagt, okay, ich habe keinen Bock jetzt hier meine ganzen Einzelgespräche in einem geschlossenen Raum zu machen, wir gehen jetzt mal raus, wir machen das mal woanders. Ne? Und das hat eigentlich prima geklappt soweit.
Das klingt voll schön. Hattest du, ja. Das war das, weil ich das nicht ganz auf dem Zettel habe, war das Erstkontakt mit denen oder hattest du vorher
nicht schon? Nicht mit allen. Also okay. Ich hatte, die wechseln ja immer durch. Es gibt ja so U19, also ne, bei den U19 und U17 gibt es ja quasi mein erstes Jahr, zweites Jahr. Und die bei der einen Mannschaft, die jetzt im zweiten Jahr waren, da kannten mich 4 schon, aber alle anderen waren neu. Okay. Also ich hatte mit dem einen Bundestrainer hatte ich auch schon mal Kontakt. Den habe ich bei der Lizenzfortbildung kennengelernt. Der hat da seine Lizenz gemacht bei mir. Und halt den Bundestrainer von dem Team, mit dem ich eh schon länger zusammenarbeite. Aber sonst waren alle neu.
Klingt nach richtig schönen Tagen.
Das war mega gut.
Ja. Sehr anstrengende Tage natürlich, ne? Aber das ist.
Ja, ich habe am Ende, so das lohnt sich schon auch, das nochmal zu wiederholen. Ich habe am Ende mit dem einen Bundestrainer, mit Lukas Schädlich, nochmal so ein bisschen reflektiert über die Tage. Und gesagt, so ja, es war schon brutal anstrengend, das alles zu machen. Aber es war nicht so diese, es war nicht so diese Anstrengung von, oh mein Gott, ich könnte jeden Moment irgendwie hier zu viel machen, sondern es war vielmehr, ich habe da mega Bock drauf. Und es fühlt sich nicht an wie Arbeit, sondern es fühlt sich an wie Leben. Also dieses untereinander, auch miteinander vor Ort zusammenzuarbeiten, das war schon wirklich schön.
So klingt's auch. Voll. Um nochmal vielleicht so ganz kurz, soweit du da natürlich drüber reden möchtest, also trainingstechnisch bei dir jetzt. Ich habe dich auch schon heben sehen, glaube ich, 170 oder was hast du gehoben.
Ja, ja.
Wie war das denn so? ging das? Wie war die Auswirkung davon?
Ja.
Wie hast du das wahrgenommen?
Es ist halt super schwer einzuschätzen, weil das Druckgefühl während des Lifts, ich versuche das halt so ein bisschen mit der Atmung auch so zu machen. Also der größte Widerstand im Training ist aktuell nicht die Last, sondern aus diesem Automatismus mit der Atmung rauszubrechen. Also ich versuche zum Beispiel beim Heben und beim Beugen in der Aufwärtsbewegung unter Druck auszuatmen, statt den Atem zu halten, nur um so ein bisschen den Druck zu regulieren. Andere machen das ja sowieso immer, aber ich war noch nie jemand, der das gemacht hat. Diesen Automatismus abzustellen ist schon schwer. Und es ist super schwer einzuschätzen, welchen Einfluss das jetzt tatsächlich hat. Also ich versuche das so ein bisschen zu machen von, ich mache halt die Einheit und beobachte in den 48 Stunden danach ein bisschen. Das Schwierige ist, ich habe nach der Augen-OP sollte ich halt Nasenspray nehmen für eine Woche. Dann war ich dann halt nochmal bei meiner Augenärztin, weil sich das ja auch nochmal entzündet hatte. Hat die gesagt, soll ich es noch eine Woche fertig nehmen, und schwupps war ich halt abhängig von dem Scheiß. Und ich bin immer noch nicht davon weg. Das heißt, immer wenn meine Nase jetzt zuläuft, weil der Kanal geht ja vom Auge bis zur Nase hinten, fühlt sich das ganz schön unangenehm an, und ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass es so doll zur Ruhe gekommen ist, dass ich aufhören kann, Nasenspray zu nutzen. Und ich hatte zum Beispiel, als ich meine Beugeeinheit gemacht habe, habe ich halt gerade versucht, den Nasenspray-Entzug zu machen gleichzeitig. Und dann ist halt im Nachhinein natürlich unklar, so fühlt sich das jetzt kacke an, weil ich gebeugt habe, oder fühlt es sich kacke an, weil ich gar kein Nasenspray benutze und keine Luft kriege, so ungefähr. Ne? Also im Lift an sich merke ich wenig Unterschied, aber die Lasten sind halt auch gering, ne? Und ich gebe mir, wie gesagt, auch Mühe, den Druck gering zu halten. Aber ich merke schon, dass ich jetzt nicht in der Lage wäre, in ein normales KDK-Training einzusteigen. Wie gesagt, vor allem beim Bankdrücken merke ich das schon, wenn ich dann liege und der Druck auf dem Kopf etwas höher wird, das fühlt sich schon unangenehm an auf dem Auge. Und das spüre ich auch, wie der Druck auf diesen Stand geht. Das heißt, das ist dann so eine Sache, die ich ein bisschen regulieren muss. Kurzhantelbank scheint besser zu sein. Ne? Und ich denke, generell wird das Ziel einfach sein, zu gucken, dass ich irgendwie meine Muskelmasse halten kann in den Zeitraum. Vielleicht mache ich mal eine kleine Diät oder so. Und dann gucken wir, wo wir am Ende rauskommen.
Ja, klingt so, als wenn sich da noch viel zeigen muss, mal.
Ja, ist halt, wenn ich merken sollte, dass es sich irgendwie da nochmal entzündet nach einer Einheit oder so, dann weiß ich halt, dass es zu viel war. Ja. Das ist jetzt nicht so, als würde dieser Stent, der da drin ist, also der ist fest verknotet. Ne? Das ist nicht so, als würde der mir plötzlich rausflutschen, weil ich einmal zu Hand gefasst habe. Hoffe ich.
Das wäre scary genug, aber
so wurde es mir zumindest gesagt. Das heißt, ich werde schon so ein bisschen, ne, ich taste mich halt so ein bisschen hoch und gucke, wie das mit dem Druck ist und ob ich mich gut dran gewöhnen kann, ob das vielleicht auch besser wird mit der Zeit. Und dann gucken wir einfach, was ich an Training leisten kann. Also ich habe jetzt schon angefangen, ein bisschen BFR-Training mit einzubauen und halt konstante Atmung bei Isolationsübungen und so ein Kram, ne, dass der Druck gar nicht erst so hoch geht. Halt so typisches Blutdruckpatiententraining, ne? wie wir es damals gelernt haben noch, ne? Wo man sich dachte, mit denen habe ich eh nie was zu tun, ne?
Und zack.
Aber es ist, wie gesagt, die größte Überwindung ist wirklich diese Automatismen vom Bracing abzuschalten. So teilweise bei so Sachen wie Curls, wo du dann auch merkst, oh fuck, jetzt habe ich wieder so volles Rohr reingeballert, um die Stabilität zu kriegen, ne? Ja. Dann mache ich halt lieber Curls auf einer Bank sitzend, wo ich mich, also auf einer Incline-Bank sitzend, dass ich gar nicht erst in die Versuchung komme, ne? Sowas halt. Da muss ich mich halt noch so ein bisschen reinfuchsen.
Wie machst du das? Weil ich stelle mir das auch enorm herausfordernd vor, ne? Vor allem das, was du gerade gesagt hast, mit dem die Atmung einfach anders zu gestalten. Das raubt ja auch, oder was heißt das raubt? Das benötigt ja sehr viel, einiges an Aufmerksamkeit. So, ne? Also das benötigt Aufmerksamkeit, dass du dann so atmest. Wie klappt das im gleichen Zuge, das Anstrengen in dem Lift? Ist das überhaupt was gerade irgendwie
Priorität hat? Da bin ich noch gar nicht. Noch gar nicht. Also so, weißt du, ich habe jetzt so BFR, Bizeps, Trizeps gemacht, so da ist es halt eine andere Art von Anstrengung, das ist klar. Aber so abseits von diesen wirklich kleinen Isolationsübungen bin ich noch Welten davon entfernt, überhaupt nur in die Nähe einer RIA 4 zu kommen.
Ja, okay. Klingt auch sinnvoll, ne? Aber ich glaube, dass das stelle ich mir auch nochmal herausfordernd vor, in dem Atmungskontext, wenn Aufmerksamkeit dann irgendwo anders liegt.
Ja, es ist vor allem besonders frustrierend, weil ich mir so denke, so alles andere fühlt sich normal an. Also ich fühle mich komplett fit, aber ich weiß, wenn ich in diesen Druckbereich komme, wird's unangenehm. Und eigentlich fühle ich mich so, ich, keine Ahnung, ich hätte auch 2,20 auf Wiederholungen ziehen können an dem Tag, ne? Ohne Probleme. Die Leistungsfähigkeit an sich ist da, aber ich muss mich halt sehr, also ich fühle mich eigentlich gut, aber muss mich bremsen, was auch neu für mich ist. Ne? Das hatte ich auch so noch nie. Es war immer, wenn dann war das immer so eine Sache, dass sowieso irgendwie was wehgetan hat oder ich mich unfit gefühlt habe, aber so, ich fühle mich vollkommen normal und fit. Ich habe ja vor der OP mit tränendem Auge auch trainiert, ne? Und trotzdem kann ich eben kein Vollgas geben. Das ist schon, ach. So, und mit diesem Wissen in Einheiten reinzugehen, denkst du ja so, boah, also diese Motivation zu finden, da tue ich mich echt schwer mit momentan.
Das glaube ich. Aber danke, dass du das mit uns teilst. Ich glaube, dass es wertvoll ist für viele, die zuhören. Und es gibt bestimmt Leute, die in ähnlichen Situationen sind wie du. Wenn nicht jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, vielleicht irgendwann. hoffen wir nicht, ne? Aber man weiß ja nie. Wir haben es ja auch gesagt, ne, haben wir auch nicht gedacht, dass wir das unbedingt, also irgendwann brauchen, das Atmungstechnische, aber jetzt ist es ja vonnöten.
Ja.
Wollen wir mal so ein bisschen ein paar Fragen angehen? Also vielleicht immer so übergeleitet. Das nächste Event, Betreuung, was bei dir ansteht, ist auch die DM?
Morgen habe ich noch die Bezirks.
Morgen
startet Kerstin auf der Bezirks. Nordmitte, Bezirksmeisterschaft Hessen Nordmitte. Aber ja, danach ist es, oder? Ist es die DM danach? Ich glaube ja. Ich glaube, da kommt nichts mehr.
Okay.
Mal kurz gucken. Dann ist die DM.
Ja. Okay. Gut, ich hab gerade auch gedacht, bei mir ist der nächste Wettkampf auch ist es die DM. Wir haben halt das Wochenende vorher hier Landesmeisterschaft Bankdrücken in Greifswald. Ne? Also,
ja, okay.
Ne? Zähle ich jetzt mal nicht. Ich habe da zwar hier so ein paar Athleten, die da vor allem starten, die da aus dem Training heraus mal kurz sich hinlegen und ihre 3 Versuche drücken. Mehr wird es dann auch nicht sein. Aber so das nächste größte Event ist jetzt die DM. Und dahingehend hatte ich jetzt schon einige Gespräche mit AthletInnen, die aufgrund der Situation, in der wir uns ja befinden, mit der hohen, also vielleicht hohen teilnehmenden Anzahl, das wird sich dann ja auch noch zeigen, und dass die Startzahl ja begrenzt ist auf 220, haben natürlich auch einige eine Ungewissheit, ob sie überhaupt starten dürfen auf dem Wettkampf. Ne? Und da haben wir die Frage bekommen, wie man mit der Ungewissheit umgehen soll, eventuell nicht auf der DM starten zu können und wie man das Training gestalten soll. Ne? Soll man richtig pieken für den Wettkampf oder nicht? Es fühlt sich für viele irgendwie in dem Zustand der Ungewissheit sehr merkwürdig an und man ist nicht ganz so motiviert. Was sind da so deine Gedanken zu? Also wie man mit der Ungewissheit da umgehen kann?
Ja, also ich glaube, ich habe jetzt meinen Leuten die Quali Punkt, also die eine Punktlandung bei der Quali gemacht haben, denen habe ich gesagt, lohnt sich nicht, sich darauf einzustellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Startplatz bekommt, wenn man die Quali gerade so geschafft hat, ist sehr gering. Erstmal so die rationalen Sachen. Von dem, was ich jetzt weiß, ich glaube, so 2-3% drüber zu sein als Mann, ist üblicherweise das Minimum, was du brauchst, um relativ sicher einen Startplatz zu haben. Bei den Frauen sind es, glaube ich, 4-5%, irgendwie so. Was ich ein bisschen fies finde, da habe ich auch mit Kerstin gestern ein bisschen länger drüber mich unterhalten, auch im Kontext von einer Athletin von dir, dass diese Regelung, dass man die Quali für die DM in der Gewichtsklasse machen muss, in der man dann auch sich für die DM meldet, die ist ja eigentlich für diese DM noch nicht in Kraft getreten. Eigentlich. Aber über den Umstand, dass quasi diese Relation, also wenn ich jetzt in einer 105er die DM-Quali mache und mich mit, keine Ahnung, 93,1 einwiege und dann auf der DM in der 93er melde, was ich ja immer noch machen kann, dann zählt für den Startplatz dennoch die Prozentzahl, die ich über dem Quali-Total in der 105er bin.
Ja.
Ja, und das ist halt, ich finde, diese Regelung generell finde ich sowieso langfristig gesehen schwierig. Und nicht sonderlich zielführend für die Entwicklung des Sports, weil es einfach dazu führen wird, dass die Leute zweimal im Jahr einen krassen Gewichtscut machen. Ich glaube, die Anzahl der Leute, die dadurch motiviert werden, eine Gewichtsklasse nach oben zu wechseln, wird überschaubar sein. Was so das individuelle Training angeht, also ich habe meine Leute jetzt soweit auf die DM ausgerichtet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Startplatz haben. Wenn sie keinen Startplatz bekommen sollten, dann schwingen wir halt je nach Jahresplanung danach um. Also wenn das eine Sache ist von, okay, die LM ist dann erst im Oktober, November, dann geht's halt straight in die Offseason. Und wenn das nicht der Fall ist und irgendwie ein Wettkampf ansteht, dann richten wir halt für den anderen Wettkampf aus. Ich habe jetzt niemanden, der oder die gesagt haben, dass die stattdessen einen One-Ram-Test machen würden. Wenn sie das tun wollen würden, würde ich das wohl auch, je nachdem, was so die Vorbereitung hergibt, also bis zu dem Datum, würde ich das auch durchgehen lassen bei jemandem wie Marcel zum Beispiel, bei mir nicht, weil der hatte jetzt die LM Ende letzten Jahres gemacht, macht jetzt noch einen Wettkampf in Bavü, um quasi nochmal, also weil er hatte auf der LM Punktlandung fürs Quali-Total gemacht, dann kam die Nachricht mit, ja, die ganze Startplätze, jetzt versucht er quasi nächste Woche am 16. Fächer-Stadt-Cup oder wie das heißt, zu machen, um dann nochmal sich eine Quali, so wenn, den würde ich jetzt zum Beispiel keinen One-Ram-Test machen lassen, weil der hat jetzt gerade zwei Wettkämpfe hinter sich und dann sagen wir, okay, dann ist erstmal Off-Season. Und ich denke, so die Ungewissheit an sich einfach aushalten und halt voll auf das committen, was man jetzt gerade macht. Und wenn ich halt sage, okay, ich habe eine Chance zu starten und weiß es halt noch nicht, dann sollte ich trotzdem in meinem Training bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich es weiß, Vollgas geben und so gut trainieren. Also für mich ändert das halt irgendwo nichts, weil ich mir denke, man hat doch eigentlich sowieso den Anspruch, immer so gut zu trainieren, wie man das irgendwie kann. Ob das jetzt eine DM-Vorbereitung oder eine Offseason ist, so, ich will mir ja zumindest die Option offen lassen, dann auf der DM gute Leistung zu bringen, und das weiß ich dann halt erst x Wochen vorher. Und bis ich das weiß, würde ich einen Teufel tun, den Fuß vom Gas zu nehmen. So, das ist so. Und die Ungewissheit muss man halt einfach aushalten. Die Peak, also die tatsächliche Peak am Ende, das entscheidet sich ja eh schon vorher, ob man Startplatz hat oder nicht. Also so wie ich das mir vorstelle, ich habe jetzt tatsächlich noch nicht gefragt, aber ich gehe mal davon aus, dass sobald der Nachmeldeschluss durch ist, innerhalb von 1-2 Tagen dann die finale Starterliste auch steht. Und
ja, gehe ich auch von aus. Ja.
Eben damit die Leute dann auch im Zweifel umschwingen können. Ja? Also das ist...
Gut, heißt so Zeitrahmen von 3-4 Wochen vorher,
ja,
wahrscheinlich, ne?
Genau. Das heißt, die schwersten Wochen, je nachdem, wie man es plant, aber die härtesten Wochen der Vorbereitung sind dann in der Regel ja auch schon ausgeklammert, wenn man keinen Startplatz hat. Ja. Und ganz ehrlich, auch selbst das so innerhalb von 3-4 Wochen spontan in Anführungszeichen aus dem Kraftblock in eine Peak reinzugehen, ist jetzt auch nicht so wild. Man kann ja auch sagen, okay, man hält sich das ein bisschen offen, macht halt nur 3er, bis man dann den, oder 2er im Topsatz, bis man den Startplatz final hat, und dann geht man halt auf Singles runter und macht halt ein paar Singles, bevor man auf die Bühne geht. Würde auch funktionieren.
Voll. Also was ich da sofort gedacht habe, ist so ein bisschen, es klingt für mich so, also so wie ich auch mit ein paar Leuten darüber geredet habe, dass da sehr viel Fokus einfach auf diesen Wettkampf liegt wieder, ne, und eben nicht auf das, was wir schon häufiger hatten in unseren Gesprächen, eben Prozess gar nicht im Vordergrund steht, sondern, ne, der Wettkampf einfach im Vordergrund steht. Was, glaube ich, ein wichtiger Punkt wäre da eben wieder zu einem prozessorientierteren Perspektive oder Bewertung des Trainings eventuell dann auch überzugehen. Und wie du schon meintest, ne, an sich macht es ja keinen Unterschied, ob du, klar, hast du dann den Wettkampfstart, wenn du starten darfst, aber rein trainingstechnisch zum Beispiel habe ich das jetzt auch bei meinen AthletInnen so, die, wo wir nicht wissen, okay, wie sieht es denn aus mit Start oder nicht. Es ist nicht so, dass ich das Training irgendwie voll und ganz auf diesen einen Wettkampf da auslege. Es sind ja trotzdem, es sind ja genug Elemente drin in der Trainingsplanung, die so gestaltet sein sollten, dass du langfristig auch weiter voranschreitest. Das ist ja jetzt ja nicht so, dass wir hier alle Karten reinwerfen, nur dass wir auf diesen einen Wettkampf, wo wir nicht mal wissen, dass du starten kannst, irgendwie auf den Tisch werfen oder einsetzen. Sondern Training ist also gestaltet, dass du langfristig auch stärker werden solltest. Es geht, glaube ich, in der Situation dann vor allem darum, auch die Perspektive wieder einzunehmen. Nicht nur für den Wettkampf jetzt abliefern zu wollen, sondern für dich langfristig stärker werden zu wollen. Ne? Und da können eventuell eben auch Tools, die du häufig auch schon genannt hast in dem Podcast, ob es jetzt eben eine Bewertung von ESP ist, ne? Einsatz, mhm. Erfolg, Progress, die das Ganze auch prozessorientierter gestalten, weil du eben, ne, weil man da in die Einheiten geht mit einer Bewertung oder mit dem Gedanken, okay, wenn ich nach der Session bewerten soll, wie ist denn, wo habe ich guten Einsatz gegeben heute in der Einheit, ist man, mhm. geht man eben in die Einheit mit dem Gedanken, okay, ich soll heute, ne, hoher Einsatz ist wertvoll in dieser Einheit und das kann man im Nachhinein auch bewerten.
Ja.
Und zieht einen so ein bisschen weg von dem ganzen, DM, mhm. sondern nee, heute Training, ja. dieser Satz, Einsatz.
Ich glaube halt, was ich zumindest in manchen Gesprächen auch so ein bisschen schon raushören konnte, ist halt so dieser Gedanke von, ja, vielleicht ist das die letzte DM, auf der ich mal starten kann. Mhm. Und dann denke ich mir so, fühle ich, aber ist das wirklich dein Anspruch an deine Leistungsentwicklung? So, selbst wenn die jetzt die Totals um 40, 50 Kilo erhöhen, die du brauchst für eine Quali, so, wieso redest du dir jetzt schon ein, dass du das nicht erreichen kannst?
So, ja.
Wo ich mir dann denke, warum zahlst du mir Geld für Coaching, wenn du nicht mal davon ausgehst, in den nächsten 2-3 Jahren nochmal so 40, 50 Kilo auf dein Total packen zu können?
Ja,
so, das,
guter Punkt.
So, und ich glaube, das hatten wir ja schon damals, als es darum ging, ne, was passiert mit den Totals und welche Quali-Normen braucht man und was macht das mit den Leuten? Wo ich mir auch denke, so da wird sich dann auch einfach nochmal, werden sich nochmal die Gruppen trennen, die sagen, okay, ich bin ambitionierter Leistungssportler und ich bin Hobbysportler. So, und die sich auch selber als ambitionierte Leistungssportler sehen wollen, müssen halt umso härter dafür arbeiten, auch eine deutsche Meisterschaft starten zu können. Und das finde ich fair. So, ich für meinen Teil, als ich damals 2016 oder wann das war, auf der DM in Chemnitz, ne? 26. Yes. von 27 Starter in der 93er. Ja? Neben Mario damals, Grüße gehen raus. So, ich habe mich für meinen eigenen Anspruch auch schlichtweg fehlplatziert auf eine deutsche Meisterschaft geführt. Das war für mich völlig diese Vorstellung, also ich kannte den Sport ja auch, vor allem auf deutscher Ebene noch nicht so lange, die Vorstellung, dass ich mit einem Total von knapp über 500 damals auf einer deutschen Meisterschaft starten konnte, war für mich völlig absurd. Ich habe es halt trotzdem gemacht, weil ich konnte.
So, yeah, ne?
Aber yeah. In welcher anderen Sportart? Also das ist so ein bisschen dieser, glaube ich, dieser Anspruch, den man da auch haben muss, um zu sagen, okay, eine deutsche Meisterschaft ist halt eine, da fahren die Besten der Besten hin, ne, aus jedem Bundesland. Und wenn es dann halt aus, ne, in einer Gewichtsklasse, bist du vielleicht dann auch der Einzige aus deinem Bundesland, der einen Startplatz hat. Ja? Und das ist halt schon, der Anspruch dafür ist da. Und ich glaube, wie gesagt, so wenn wir über selbsterfüllende Prophezeiungen sprechen, dann auch sagen zu können, so ja, auch wenn ich jetzt nicht starten kann auf der DM, auf einer DM zu starten, ist weiterhin mein Ziel. Und ich sehe das für mich als realistisch, dieses Total erreichen zu können. So, fuck yeah, let's do it.
Absolut. Es ist so witzig, ne, weil ganz kurz mal noch die DM Chemnitz nochmal aufzugreifen, ja. 2017. Ich komme aus der Sportart, von der Sportart weiß ich, wie schwer es ist, auf einer deutschen Meisterschaft zu starten. Mhm. Also Tennis, deutsche Meisterschaft starten, ist nicht einfach, sage ich jetzt einfach. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Ne? Musste schon ganz gut performen. Ich war schon damals glücklich, auf der Norddeutschen starten zu können, auch wenn ich da komplett rasiert wurde. Das war schon sehr verrückt. Aber ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich hatte das nicht. Ich habe das in diesem im Kraft-3-Kampf nicht zu dem Zeitpunkt gehabt, dass ich irgendwie daran gedacht habe, okay, es ist die deutsche mhm. Meisterschaft, auf der ich da starte 2017. Es war für mich wirklich einfach irgendein Wettkampf. Ich weiß nicht, wieso das so war. Und jetzt ist natürlich so, gut, ne, der Sport ist gewachsen, Leistungsdichte ist höher, deutsche Meisterschaft ist jetzt auch entspricht mehr dem wie in anderen Sportarten. Aber ich hatte das früher gar nicht so. Für mich war das einfach irgendwie, ich hatte nicht mal den Gedanken, auf einer deutschen Meisterschaft, vielleicht war ich auch einfach zu jung, ne? Ich glaube, daran liegt es halt auch einfach. Auf einer deutschen Meisterschaft sollten eher die Leute vielleicht starten, die dann auch recht, ne, die ein höheres Total haben. Das war mir komplett egal. Mir ging es nur darum, ach cool, ich fahre nach Chemnitz und hab ein paar PRs, die ich da machen kann und hab eine schöne Zeit. So. Das ist das, woran ich mich da erinnere. Das ist ja verrückt.
Was hast du damals getotalt?
Ah, ich weiß nicht, ich habe 180 gebeugt. Ich habe
112,5 gedrückt, 212,5 gezogen für ein 505 Kilo total.
Let's go. Was hast du gemacht?
Oh, ich habe 167,5 gebeugt. Grüße an Basti Preine, der mich damals hochgefeuert hat. 105 gedrückt, 210 gezogen für ein 482,5 total.
Ah.
Ja, das, was hast du? Dir, das war damals deutsches Niveau, ne?
Ja, ist halt absurd, ne? Das ist verrückt. Was hast du Körpergewicht 93 eingewogen oder was hast du? Also in der 90, Richtung auch, oder?
90,7.
Okay. Ich weiß ja noch, das war ja der der erste und einzige Wettkampf mit Watercut bei mir.
Ich wollte gerade sagen, ich find's auch gut, dass du offensichtlich Oktober 17 mit 92,7 eingewogen hast. Und dann im April 18 bei der LM Niedersachsen mit Punkt 105 eingewogen. Genau. 12 Kilo in einem halben Jahr.
Ich glaube, die haben im Endeffekt bei der LM Niedersachsen nur so hingeschrieben, ja, 105 war, und dann liegt so.
Ach so.
Ich glaube, mein Körpergewicht war trotzdem 101 oder sowas. Ja, also war trotzdem auch guter Anstieg, ne? Zwar keine 12 Kilo, aber schon auch gut angestiegen. Aufgrund des Watercuts halt, oder? Das war auch mit die schlimmste Fahrt nach Chemnitz. Von Flensburg nach Chemnitz mit Watercut kann ich nicht empfehlen, das war nicht schön.
Ja.
Wie dem auch sei. Das waren Zeiten, ne? Wo sind wir denn hier gelandet? 2024. Ja, das ist ganz, ganz anders. Gudi, um mal ein weiteres Thema aufzugreifen, und da hatte ich jetzt auch schon zwei, drei Gespräche zu. Und deswegen kam jetzt gestern auch nochmal die Frage in dem Fragesticker. Wenn wir kurz mal über Proportionen quatschen wollen oder über Hebel, schlechte Hebel, haben wir die Frage bekommen, wie wir eine Trainingsplanung angehen für jemanden, der conventional hebt mit schlechten Hebel, beziehungsweise was wir da in der Trainingsplanung anders machen als bei Leuten mit nicht einem schlechten Hebel. Oder mit gutem Hebel, mit durchschnittlichem Hebel, sagen wir jetzt einfach
mal. Ja.
Hast du da ein paar Gedanken zu direkt?
Gut, also ich würde halt Leuten mit schlechten Conventional-Heben in der Regel weniger Defizitheben geben. Das ist dann schon auch doppelt gemoppelt fies. Ja, ich meine, es ist dasselbe Konzept wie generell bei schlechteren Hebeln bei Lifts. Ne? Du wirst halt weniger High-Rap-Kram machen, du wirst eher so in den unteren Rap-Ranges bleiben. Du wirst vielleicht eher nochmal tendenziell etwas leichter arbeiten. Du wirst innerhalb der Trainingswoche gucken, sehr bewusst gucken, wo du den Lift hinpackst, weil er halt entsprechend, womöglich entsprechend viel Ermüdung aufbauen wird. Und einfach überlegen, okay, und dann nochmal schauen, ich meine, auch kurze Arme sind nicht alles beim an schlechten Hebeln bei Conventional. Lange Oberschenkel, langer Oberkörper könnten auch problematisch werden. Und dann einfach zu schauen, okay, wie kann ich vielleicht die ROM mit Variationen so belasten, dass sie zwar einen Trainingsreiz bekommt, aber ohne nochmal mehr Ermüdung draufzupacken. Also so das Thema Trainingsfrequenz, so jemand, der dann wirklich miserable Hebel für Conventional hat, dem gebe ich dann vielleicht am sekundären Tag eher nochmal ein Good Morning als noch ein RDL hinten drauf. Ja? Dass die totalen Lasten einfach ein bisschen niedriger sind. Und einfach gucken, ob man so, ne, ich meine, schlechte Hebel ist auch immer relativ. So, ich finde halt, ich persönlich würde zumindest nicht pauschal von Anfang an den Kehrschuss machen von, okay, die Hebel sind jetzt nicht super effizient, deswegen belaste ich da weniger. Ich würde das immer auch mal so ein bisschen austesten, überlegen, okay, manchmal vertragen die Leute das trotzdem gut, wenn sie ein bisschen mehr machen und kommen damit gut klar. Manchmal brauchen sie es auch. Na, das ist auch nochmal so die andere Thematik. Also ich glaube, das wären so die Tendenzen, die ich da sehen würde. Man würde vielleicht auch nochmal sich genauer angucken, wie sieht der Oberkörperwinkel aus im Verhältnis zur Beuge und wie kann man vielleicht auch in dem Konglomerat zwischen Beuge und Heben die axialen Belastungen, also die Belastungen, die von oben und nach unten auf die Wirbelsäule wirken, so steuern, dass es da nicht zu krassen Interferenzeffekten kommt. Aber es ist halt nicht so, es ist halt super viel einfach ausprobieren und im Gespräch und Austausch zuhören, was die Leute erzählen, ja, und wie belastet sie sich nach den Einheiten fühlen.
Was du gesagt hast mit dem, dass man es jetzt nicht, wir haben unsere Tendenzen, so die Punkte, die du genannt hast, bin ich ganz bei dir, ne? Also es gibt da ja so Richtungen, mhm, und je nachdem, wie schlecht in Anführungsstrichen der Hebel ist, hat das ja auch nochmal, es gibt, mhm, da ja nicht nur einfach, das ist ein schlechter Hebel, sondern es gibt da ja okay, mhm, gerade von wie in Anführungsstrichen schlecht das ist, ist es, glaube ich, super angebracht, in jedem Kontext das Ganze auch da zu individualisieren. Man kann ja nicht pauschal sagen, ah ja, du hast da jetzt irgendwie deine kürzeren Arme und deswegen darfst du nur deine 3-4 Sätze ganz, mhm, leicht heben die Woche machen, weil sonst fatigt dich das absolut, und das reicht, ne? Sondern dass wir da
noch schön die Leute volles Rollen Nocebo steuern damit, ne?
Genau, absolut. So, das ist ja Schwachsinn. So, ne? Ausprobieren, was funktioniert, wenn man der Körper, der ist ja auch trainierbar. Man gewöhnt, okay, sich ja auch an Positionen und Umfänge, wenn man es sinnvoll gestaltet über einen längeren Zeitraum. Man hat ja immer die Möglichkeit da. Vielleicht ja auch, ne, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, also aus technischer Perspektive zu gucken, gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, den Lift zu ändern, so dass du vielleicht auch weniger Range of Motion hast, und trotzdem in gute Positionen kommst, die für dich sich auch sicher und gut anfühlen. Könnte vielleicht sowas in die Richtung sein, dann auch ein bisschen Rundung in Kauf zu nehmen im Upper Back. Das ist was man vielleicht, ja, machen könnte. Oder, weil das hier direkt auf den Conventional Lift bezogen war, natürlich die Option vielleicht, mhm, auch, also ich weiß nicht, warum Sumo direkt hier ausgeklammert wurde in dem Fall, mhm, aber Sumo ist ja auch eine Option. Also Sumo eben bietet meiner Ansicht nach mehr Möglichkeiten, da aufgrund dessen, dass man mehr Veränderungsmöglichkeiten hat, ne, die Standweite und das Maß an Außenrotationen, dass man da eben gucken kann, dich in vielleicht andere, bessere Positionen zu bringen. Und das wäre auf jeden Fall was ich nicht ausklammern würde. Genau. Also dass das vielleicht nochmal so Sumo als Alternative ist.
Ja, ja.
Eine grade Alternative.
So, ja, gerade, also ich habe tatsächlich bei so diesen, ich sage mal, den klassischen, eher ineffizienten Hebeln bei Conventional, wo wir von kürzeren Armen vor allem sprechen. Hm. Wie du gesagt hast, so bewusste Rundungen im oberen Rücken und vielleicht so ein Semi-Sumo-Stand sind da, mhm, üblicherweise ganz gute Tools, damit umzugehen und mal zu schauen, okay, wie verträgt der Körper das, dass man so ein bisschen die Standweite und die Rundung im oberen Rücken nutzt, um die Rommen wieder ein bisschen zu verkürzen. Und das kann eigentlich, ja, ganz gut funktionieren.
Voll. Also man darf sich da halt einfach nicht, wenn man sich da direkt irgendwie einsortiert mit, ich kann nicht heben, weil ich habe kurze Arme, das bringt dir halt absolut so gar nichts langfristig. Ja. Da muss man schon Wege finden, damit eben zu arbeiten. Und es gibt in der Regel, also es gibt immer Wege, ne? Wir haben viel Raum für Individualisierung und eben auch Positionsänderung, zu schauen, taugt dir was vielleicht mehr, ja, und ist das langfristig auch so umsetzbar. Wir haben in dem Kontext auch die Frage bekommen, wenn wir Proportionen wählen könnten für Kraft-3-Kampf, also wir haben die Frage bekommen, lieber lange Beine und kurzer Oberkörper oder umgekehrt, aber vielleicht das auch mal so ein bisschen auszuweiten, was wäre denn deine Wunschproportion, sage ich mal, wenn du das überhaupt hast.
John Hack. Die Proportion von John Hack oder Joe Sullivan.
Ja, okay.
Sofort. Es ist absolut unabdingbar. Ich glaube, das sind zwei Lifter, die schon bedeutend effiziente Lifts haben Hebel für bestimmte Lifts haben. Und es trotzdem brutal gut schaffen, in den anderen Lifts, für die sie mechanisch vielleicht nicht ganz so gut gemacht sind, trotzdem ultra stark zu sein. Wer mir tatsächlich auch einfällt, den muss man auch mit reinschmeißen, Gustav Hedlund. So bei dem, da spielt dann die Ästhetik auch wieder eine sehr, ja, große Rolle, muss man sagen. So der Dude hat halt auch einfach, der sieht auch einfach heftig aus.
Ja, absolut.
Und offensichtlich ist er einigermaßen okay leistungsfähig bei den Hebeln, die er so hat.
Habe ich auch gehört.
Ja. Also das wären so die, ich meine, die Frage, so lange Beine, kurzer Oberkörper oder langer Oberkörper, kurze Beine, das ist für mich keine Frage. Da nehme ich immer die langen Beine und den kurzen, okay, Oberkörper. Weil ich immer lieber mehr heben würde als mehr benchen. Und auch als mehr beugen. So, das ist, was ich heben ist, ich bin da einfach, heben und ich sind halt einfach beste Freunde.
Ich hätte, also ich bin auch so ein bisschen am, also immer wenn es in die Richtung geht, bin ich auch so gerne auf der, stelle ich mir das gerne auch mal so vor, dann doch auch noch deutlich, deutlich längere Arme zu haben als aktuell. Also alleine der Fakt wäre schon auch interessant.
Also 30 Kilo mehr heben, dafür 10 Kilo weniger benchen, das wäre okay. Das
nehme ich. Ne? Also wenn ich wirklich mit nochmal so 15 Zentimeter längeren Armen, so, was ja dann darauf hinausläuft, so wie es bei Essay in a Horror ist, so in etwa, das würde ich nehmen. Also wenn ich dann meine 360 hebe und in meinem Fall dann vielleicht nur noch 105 oder 110 drücke, das ist mir dann auch egal. Also würde ich tatsächlich nehmen.
Ja.
Zumal es doch also auch so im Wettkampfkontext hinten raus ja immer sehr spaßig und hitzig wird und das da doch immer sehr schön ist, dann nochmal einfach beladen zu können. Und und immer diese Option im Raum ist, das könnte echt funktionieren. So, ne? Also
Kommt jetzt einer vom irgendwie siebten Platz, der dann plötzlich auf den
safe. Voll. Also das finde ich schon
immer. Top 10. Genau. Top 3.
Was man einfach sagen kann, ja, ich pack einfach mal drauf, ne? Das ist ist schon, ich glaube, das würden tatsächlich auch relativ viele wählen. Außer in Greifenpower, da würden alle am besten 2 Zentimeter Arme nehmen. Das ist gar kein Weg statt. Ja, Vince. Genau, sehr gut. Gut. Was haben wir noch? Ich war gerade hier mal ganz kurz am Schauen, was wir fragetechnisch noch haben.
Könnten die Nummer 2
vielleicht? Wir könnten die Nummer 2 nehmen. Okay. Also wir haben die Frage bekommen, was persönlich die größte Herausforderung als Coach bisher für uns war. Und vielleicht magst du erstmal, weil ich da erstmal überlegen muss.
Okay. Es ist schon schwer, sich eine auszusuchen, glaube ich. Da sich das jetzt rein auf das Coaching-Dasein bezieht, würde ich tatsächlich sagen, schlichtweg Selbstmanagement im Homeoffice-Setting. Und auch so generell das Thema Einteilung meiner Ressourcen. Weil ich habe die ersten 3-4 Jahre irgendwie so, habe ich ohne Urlaub komplett durchgearbeitet, hatte keine freien Tage und war halt einfach nur, ich hatte freie Tage, wenn ich krank war. Das war so die Regelung damals. Und da so ein bisschen mich selber einmal durch den Fleischwolf zu jagen, das war, glaube ich, notwendig auch, um auch einfach ein bisschen die ersten paar Jahre den Boden fassen zu können mit der Arbeit. Aber mittlerweile ist es immer noch so eine Herausforderung, dass ich merke, okay, die letzten, ich habe ja mittlerweile recht dolle Grenzen, die ich mir setze, was meine eigenen Arbeitszeiten und sowas angeht. Und auch jetzt so Erfahrungen wie auf Mallorca mit dem Trainingslager zeigt mir jetzt schon, dass ich jemand bin, der auch sehr gerne arbeitet. Weil es macht halt auch einfach fucking Spaß. So wenn ich auch immer mal wieder zurückdenke und überlege, so ich habe damals den Master angefangen, dachte mir so, ja, das, ne, ich habe, wir hatten so eine Vorstellungsveranstaltung, ich habe gesagt, ja, ich würde gern sportpsychologisch arbeiten im Hochleistungssport. Und als Trainer im Powerlifting. Und das ist halt geil, daran zurückzudenken, zu sagen, so, ja, genau das mache ich gerade. Ne? So, ich bin noch nicht stinkreich davon, das ist okay. aber so ich glaube, ich hatte so durch die letzten Jahre, auch mit Covid und Co., war halt so eine Phase bei mir drin, wo Arbeit für mich, dadurch, dass ich davor mich so viel belastet habe, Arbeit für mich an vielen Stellen einfach nur Belastung war. Und ich das auch nur als Belastung wahrgenommen habe. Und jetzt, da bin ich auch sehr dankbar für, in den letzten so 1,5-2 Jahren ist es immer wieder mehr zurück in die andere Richtung gerückt. Und jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, es ist jetzt für mich auch in Ordnung und ich mag das vielleicht auch mal, mich nochmal irgendwie abends nach dem Training nochmal an den PC zu setzen für eine Stunde und irgendwas vorzubereiten für den nächsten Tag. Ohne, dass ich das als eine zusätzliche Belastung wahrnehme. Und das war, glaube ich, so dieser Prozess von, ich arbeite so viel ich kann, weil es ultra viel Spaß macht, hinzu, ich bin so ausgebrannt, dass ich jeden Monat 4 Tage mit Migräne flach liege und trotzdem so weitermache, bis hin zu, ich schütze mich mit allem, was mir zur Verfügung steht und jetzt bin ich so an diesem Punkt, wo ich sagen kann, okay, jetzt bin ich wieder belastbar und kann auch wieder mehr machen und das macht mir auch Freude in der alltäglichen Arbeit. Das war, glaube ich, so die größte Herausforderung für mich über die Jahre, diesen Prozess auch wirklich durchzugehen und wieder zu reflektieren. Also was will ich denn, also welchen Anspruch habe ich an meine eigene Arbeit? Und auch damit umgehen zu können, zu sagen, okay, dann in der Regel sitze ich halt meine 7 bis 9 Stunden zu Hause im Homeoffice am PC, 5 Tage die Woche. Und auch das ein bisschen aushalten zu können und mir auch bewusst diesen Ausgleich in anderen Lebensbereichen zu suchen. Das sind so die Themen, die für mich da, glaube ich, im Vordergrund stehen.
Ja, das sind natürlich auch Themen, mit denen ich sehr gut nachvollziehen kann. Da habe ich auch meine Erfahrung so schon gemacht. Ein Punkt, der mir da auch nochmal gerade so in den Kopf kam, der damit auch zu tun hat. Und da würde mich mal interessieren, wie du das so wahrnimmst. Jetzt arbeitest du ja schon, ich habe es schon wieder vergessen, ne? Mist. Ich glaube, ist jetzt so Richtung 3 Jahre, dass du im sportpsychologischen Kontext jetzt mehr Arbeit bekommst, ne? Inwieweit denkst du, ist das wertvoll, auch die Abgrenzung zum Powerlifting zu haben? Also, ne, das ist so ein bisschen einer der Punkte, die ich jetzt mehr mit dem Studium auch sehr begrüße, ne, fernab von rein Powerlifting was anderes zu machen. Ne, es ist jetzt ja keine, also ein Studium ist jetzt ja, man kann es natürlich so die Perspektive einnehmen, aber das ist ja manchmal nicht ganz so einfach. Es ist ja dann auch doch mit Deadlines verbunden und das ist ja doch auch könnte auch ein Stressor sein, sage ich jetzt mal, aber es ist doch sehr schön, da nochmal fernab von Powerlifting-Kontext eben Inhalte zu haben und sich damit zu beschäftigen. Es ist jetzt also nicht so ein typisches ich studiere Psychologie nebenbei als Hobby, so, ne? Aber es ist so ein bisschen in die Richtung, finde ich das sehr erfrischend. Und damit habe ich ja die letzten Jahre so ein bisschen gestruggelt, ne? Weil es war nur Powerlifting, mehr. Also sonst gab es halt nicht so viel. Wie nimmst du das wahr, so mit dem sportpsychologischen Kontext, in dem du da jetzt auch vermehrt arbeitest?
Ja, massiv wertvoll. Ja. Also unabdingbar. Ich glaube, so auch, ne, auch wenn man sich die generelle Literatur so zum Thema Burnout etc. anschaut, nicht nur im sportlichen Kontext, sondern auch im beruflichen Kontext und auch spezifisch im Coaching-Kontext. Da habe ich ja von dem einen Uniprof aus Großbritannien eine Fortbildung gemacht, die ich auch immer noch nicht fertig habe. Das ist auch mal, ne, die Ironie, dass ich mache eine Fortbildung zum Thema Burnout, aber hab nicht die Zeit, sie fertig zu machen. Oder nehme sie mir nicht. Die Datenlage zeigt da schon sehr deutlich, dass so ein unidimensionales Leben, nenne ich es jetzt mal, oder eine unidimensionale Identität ein massiver Risikofaktor ist für Burnout, Dropout, Depressionen etc. Und diesen Ausgleich zu haben, auch in anderen Bereichen Dinge zu tun, das ist wahnsinnig wertvoll. Ich habe halt, das muss man auch sagen, ich habe den riesigen Vorteil, dass sich die Bereiche gegenseitig halt auch super synergistisch füttern. Also die Tatsache, dass ich bei einem Lehrgang in einem Trainingslager mich von einer Gruppe von jungen Athleten und Athletinnen vorstellen kann, sagen kann, ich bin auch Athlet und ich kann nicht beug über 200 und zieh 92, da haben die so Augenbeine, weil die haben ein Konzept davon, was Krafttraining bedeutet und dann ist das automatisch ein riesiger Stein im Brett. Richtig. Also ich glaube, so bei mir habe ich halt den Vorteil, dass sich das massiv gegenseitig füttert. Ich glaube, es gibt schon auch Leute, bei denen das deutlich abgetrennter ist. Aber ich merke auch ganz, ganz doll, wie diese Abwechslung meiner Arbeit in beiden Bereichen gut tut. Und das so, da bin ich sehr froh drum über diese Entwicklung.
Bei mir ist natürlich noch ein bisschen Zeit, bis es dann auch dazu kommt, dass ich in dem Kontext auch arbeiten kann. So, sagen wir, sind dann doch noch ein paar Jährchen hin. Aber ich freue mich auch sehr darauf. Und alleine, wie ich jetzt schon gesagt habe, alleine das Angehen des Studiums hat mir da schon, wie ich schon meinte, es gibt natürlich Zeiten, die dann auch ein bisschen stressiger sind, die ich stressiger wahrnehme, jetzt mit der Prüfungsvorbereitung und so weiter. Aber sonst ist es doch immer eine sehr schöne Abwechslung. Es sind natürlich, also psychologische Themen sind im Sportkontext ja trotzdem, wir arbeiten ja mit Menschen, ich würde sagen, das ist schon ein bisschen überlappend. Ein bisschen Überlappung ist dann ja doch da mit der Arbeit mit Menschen. Aber das bringt auch definitiv nochmal ein wenig Abstand, nicht ganz Zeit an Powerlifting zu denken. Ja. Aber ein Punkt, der mir jetzt nochmal so als Herausforderung auch aufkommt, und das wird jetzt auch mit den Jahren besser, aber es ist immer noch nicht gut, ist halt immer noch so, das, und ich weiß nicht, ich denke, das geht einfach vielen Coaches so, wird den meisten zumindest so gehen. Die Leute, die sie betreuen, die wichtig sind für sie, sage ich jetzt einfach mal. Die AthletInnen, die sie betreuen. Ich habe halt manchmal so ein bisschen die Probleme, wenn es längerfristig bei gewissen AthletInnen nicht gut läuft, dass mich das emotional mitnimmt, sehr mitnehmen kann. Und ich dann denke, okay, was kann ich tun? Und ich kann nichts tun, ne? Wenn jetzt ein Athlet 7-mal im Jahr krank geworden ist, kann ich nichts machen. So, ja. Das ist aber trotzdem manchmal so Momente, da sitze ich abends und denke mir so, ja fuck, was kann man da trainingstechnisch irgendwas machen? Kann ich da irgendwie, können wir da gemeinsam in einem Gespräch irgendwie Lösungen finden, dass das nicht dazu kommt? Aber gut, was willst du machen? Ne? Krankheit ist was auftritt oder eben auch Lebensumstände. Es geht dann ja im Endeffekt um die Person. Ne? Und dann sind es Lebensumstände, die neu dazukommen, die häufig dann ja auch manchmal auch nicht selbstgewählt sind, sondern das passiert ja im Leben auch manchmal einfach was. Oder häufig, eigentlich immer irgendwas. Und dass ich dann auch manchmal damit zu kämpfen habe.
Also diese Machtlosigkeit, die man
so empfindet. Genau. Das ist halt manchmal so ein bisschen besser geworden, aber nimmt mich manchmal halt immer noch so mit. Ne?
Ja, das verstehe ich.
Also ich glaube, das geht uns allen so. Gut, ich glaube, da haben wir eine gute Folge zusammen. Wir haben noch einige Fragen für die nächste Folge. Wenn ihr da irgendwie Fragen habt für die nächste Folge, gerne in den Fragesticker oder sonst auch einfach an Paul oder mich. Und ansonsten bedanke ich mich sehr für deine Zeit bei dir, Paul.
Danke dir, Kevin. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.